Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch alle zu sehen. Denn es ist ja schon genau ein Jahr her, dass ich zum letzten Mal hier stehen konnte oder durfte, um zu predigen. Man kann sagen, wie schnell doch ein Jahr vergeht. Kaum haben wir die Losung des letzten Jahres, prüfet alles und das Gute behaltet aus 1. Thessaloniker verinnerlicht, schon folgt das nächste Jahr. Ich hoffe sehr, ihr habt im letzten Jahr vor und mit Gott vieles geprüft, viele neue Sichtweisen gewonnen und neue Wege entdeckt. Natürlich zum Guten. Vielleicht habt ihr auch Dinge losgelassen. Denn wer etwas verändern möchte, nimmt sich etwas vor und muss dafür etwas loslassen. Du hast vielleicht ein Ziel, welches du erreichen möchtest, aber es hat vielleicht gar nicht so funktioniert. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, ja, nicht mal beim dritten Mal. Vielleicht waren die Hürden zu hoch oder zu weit auseinander. Du hast dir vorgenommen, etwas Neues anzufangen, aber es ist dir in den entscheidenden Momenten nicht gelungen. Vielleicht hast du dir sogar was ganz Großes vorgenommen, deine Lebensweise insgesamt zu verändern, in eine neue Richtung zu lenken, aus der alten Bahn einfach mal rauszukommen. Aber die alten Wege waren so festgetrampelt, so festgefahren, dass die Räder immer wieder in die alte Spur reingerutscht sind. Du bist einfach nicht aus dieser Spur rausgekommen. Es ist zum Verzweifeln gewesen. Es geht nicht, er geht nicht auf deine Wünsche ein. Du hast ja mit ihm gebettelt, dass deine Wünsche und Vorstellungen irgendwie erfüllt oder angegangen werden können. Es hat nicht funktioniert. Ja, manchmal ist es vielleicht sogar im letzten Jahr noch schlimmer geworden. Die Situation hat sich sogar verschärft. Mit jeder Aktion, die du dir vornimmst, ist der Karren fester gefahren. Was ist das denn nun? Warum lässt Gott denn sowas zu? Wo ist er denn? Was hat er denn mit mir vor? Wo soll sein Weg mit mir denn hinführen? Wo und womit will er mich denn als sein Gefäß, was ich doch sein möchte, füllen? Es ist genau richtig und es ist sehr, sehr gut, dass du dich und um deine Beziehung mit Gott so kümmerst, unserem Vater im Himmel, dass du so bemüht bist, bei ihm nahe zu sein. Es ist wunderbar, dass du dich als das Gefäß Gottes siehst und dich von ihm befüllen lassen möchtest. So bist du ein menschliches Gefäß, das bereit ist oder der bereit ist, sich von Gott für jeden von ihm beabsichtigten Zweck ja füllen lassen zu wollen. Und entsprechend könntest du dann auch benutzt werden. Unser lebendiger Gott bezeichnet sich als einen Töpfer, der den Menschen als ein Gefäß geformt hat. Im Schöpfungsbericht lesen wir, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. 1. Mose 2, Vers 7. Es ist bemerkenswert, dass hier für das Wort bildete im Hebräischen Yatzar steht. Ein Wort, das besonders das Formen eines Gefäßes in der Hand eines Töpfers meint. Er hat uns also gemacht, er formt uns, er ist unser Töpfer. Und er gestaltet diesen Topf, diesen Ton, den er in den Händen hat. Und er hat dafür alle Macht und das Recht. Es ist ja sein Ton. So wie ein Mensch, der mit Ton arbeitet, Vorstellungen hat, was er herstellt, wofür der Topf sein soll, was mit dem Topf geschehen soll. So ist das auch bei Gott. Und er bestimmt auch letzten Endes, womit dieser Topf, dieser Gegenstand, den wir ja sein wollen, der befüllt werden soll, womit er denn dann am Ende auch befüllt wird. Aber es stellt sich doch sehr schnell die Frage, wenn ich in dieser Situation bin, womit will er uns denn überhaupt füllen? Was ist denn dann seine Absicht mit uns, also mit mir oder mit dir? Im Wort Gottes lesen wir, dass er, also unser Vater im Himmel, an den Gefäßen der Barmherzigkeit den Reichtum seiner Herrlichkeit zeigen möchte. Römer 9, Vers 23. Was ist in diesem Zusammenhang Herrlichkeit? Im Kolosserbrief lesen wir dazu 1, 26 bis 27. Es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, aber jetzt denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Wir als Gefäß Gottes sollen also mit der Barmherzigkeit Gottes gefüllt werden. Durch diese Barmherzigkeit lebt Christus in uns und soll durch uns verherrlicht werden und Hoffnung sein. Nicht nur für mich, für alle. Hoffnung für alle sollen wir sein und damit sollen wir befüllt werden. Die Frage ist, ist das jetzt für uns heute Morgen schon die akzeptable Antwort auf unsere Eingangsfrage, wenn wir doch vielleicht feststellen mussten, dass alle unsere Bemühungen in letzter Zeit, ein für Gott wunderbares Gefäß sein zu wollen, einfach nicht gelingt oder gelungen ist. Ja, meine Bemühungen ja vielleicht sogar kontraproduktiv waren. Es bleibt die Frage, warum lässt Gott das zu? Wo soll sein Weg mit mir hinführen? Womit will er mich denn füllen, mich? Ich habe euch mal was mitgebracht. Ein Tontopf. Einen echten Tontopf. Ich finde, der ist sehr schön. Wenn man so einen Tontopf auf seinem Balkon oder auf seiner Terrasse stellt und ihn bepflanzt, kann man eine Menge damit machen. Viele werden sagen, oh, ein echter Tontopf, schön. Wir werden uns daran erfreuen. Wir nehmen uns vor, wir den bepflanzen. Und dann passiert Folgendes. Er zerbricht uns. Ich wollte ihn erst hochschmeißen und runterfallen lassen, aber ich hatte Sorge, dass ich Leute verletze. Aber so ist das mit unserem Leben oft. Wir nehmen uns vor, etwas Wunderbares machen zu wollen. Mit uns, wir sind bereit, uns hinzustellen und wollen uns sehen lassen und wollen zeigen, hier, ich bin Christ, ich bin bei Jesus. So schön kann das sein. Und dann mittendrin, obwohl wir uns so danach ausstrecken, fällt uns der Topf runter und wir haben nur noch Scherben. Mein Leben besteht auf einmal aus Scherben. Dabei hatte ich so einen schönen Topf, hatte mir so etwas Gutes vorgenommen, hatte so einen tollen Plan. Und dann habe ich hier diese Scherben. Dann liegen die hier. Es ist ein Symbol für unser Leben, natürlich. Es ist nur symbolisch. Aber oft ist es so, dass mein Leben, Teile meines Lebens, wie so Scherben vor mir liegen und ich aufpassen muss, dass ich noch reintrete und mich verletze. Und jetzt kommt die diesjährige Jahreslosung zum Tragen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Schlagartig kann sich meine Lebenssituation, auch wenn ich mit Gott zusammen bin, ändern. Der Tod einer mir lieben und nahestehenden Person. Ein schwerer Unfall mit körperlichen Folgen. Eine plötzlich auftretende lebensverändernde Krankheit, aber auch das Versagen einer wichtigen Prüfung, der Verlust meines Arbeitsplatzes und noch so viel mehr kann dafür sorgen. Und mein Leben, das, was mir vorhatte, liegt in Scherben vor mir. Und da ruft Gott mir zu, siehe, ich mache alles neu. Den kann ich noch so liebevoll zusammensetzen, den kann ich noch so liebevoll kleben mit Sekundenkleber, mit Spezialkleber, da gibt es alles Mögliche dafür. Ich werde immer sehen, dieser Tontopf wird nie mehr in seiner Funktion so gut sein, wie er eigentlich gedacht war. Ich selbst, erlaubt mir zwei Sätze dazu zu sagen, musste im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren genau das erleben. Ich bin krank geworden, habe Rheumaschübe bekommen, leider auch der etwas heftigeren Art. Ich habe viele Krankenhausaufenthalte gehabt. Ich war bewegungsunfähig geworden und ich hatte Schmerzen, musste Operationen überstehen. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, ich hatte keine Lust mehr zu leben. So wollte ich nicht leben. So sah mein Plan nicht aus. So war mein Tontopf nicht gestaltet in meinem Kopf. Der sah anders aus. Ich war zufrieden. Ich gebe es zu, ich war mit diesem Tontopf zufrieden. Und dann so etwas, sogar mit dem Bereich, darf ich noch einmal an dieser Stelle sagen, meiner liebgewonnenen Hausmeistertätigkeit hier, die ich nicht mehr ausüben konnte. Das hat mir einen Scherbenhaufen vorgebracht. Und da ruft Gott mir zu, in so einer Situation ruft Gott euch zu, ich mache alles neu. Da mag man sagen, warum soll bei dir in diesem Moment alles neu gemacht werden? Es gab doch einen guten Plan, der meines Wissens auch mit dir, Gott, im Einklang war, zumindest im Einklang war. Ich sehe den Grund nicht, warum so ein radikaler Bruch. Okay, vielleicht eine andere Bepflanzung, vielleicht neue Blümchen reinsetzen, vielleicht den Topf woanders hinstellen, aber gleich einen Scherbenhaufen. Um es gleich vorwegzunehmen an dieser Stelle, auf das Warum kann ich und ich vermute die meisten hier auch keine zufriedenstellende Antwort geben. Die Antwort werden wir sehr oft erst in der zurückliegenden Zukunft sehen können. Da mag uns einiges klar werden. Manchmal müssen wir vielleicht sogar warten, bis unser irdisches Leben zu Ende ist und können dann erst in der Ewigkeit sehen, warum das eine oder andere dann auf unserem irdischen Leben passiert ist. Aber was wir schon heute mitnehmen dürfen, ist die Verheißung Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Und genau darüber möchte ich gerne mit euch heute Morgen noch drei Gedanken loswerden. Das ist übrigens kein Bier, wie jemand schon heute Morgen meinte. Das ist Kamillentee, damit mein Hals und mein Magen das überstehen. Drei Punkte würde ich gerne mit euch ansprechen. Und zwar Gottes Trost und Hoffnung im Leid. Zweitens Gottes Wirken zu jeder Zeit. Und drittens Gottes Wege zur Neuschöpfung. Oder Gottes Weg zur Neuschöpfung. Entschuldigung, es ist ein Weg. Zuvor möchte ich aber noch einen kleinen Prolog mit euch starten, um da etwas hinzuführen zu diesen drei Themen. Wir alle sind auf unterschiedlichste Weise zum Glauben gekommen. Die einen sind in einer tollen christlichen Familie aufgewachsen, haben gläubige Eltern, sind von Anfang an mit dem Glauben konfrontiert worden, beten, Kinderstunde, Lieder, ja, das ganze Programm, Kindergottesdienst und haben sich schon sehr früh mit der Lebensfrage auseinandergesetzt, soll ich mein Leben Jesus übergeben? Und dann ist es dazu gekommen, du hast dich bekehrt. Andere sind erst durch Umwege oder auch zwischenzeitlich dann wieder davon weggekommen, weil sie in der sogenannten Welt erst noch einiges erlebt haben oder erleben wollten und sind dann zum Glauben gekommen. Wieder andere haben sich erst im fortgeschrittenen Alter durch bestimmte Begebenheiten und andere Umstände, Menschen, die sich kennengelernt haben, dazu gekommen. Und dann gibt es auch solche Menschen, die erst durch wirklich tiefes, tiefes Leid gehen mussten, die am Boden waren, die zerstört waren, ehe sie ihr Leben Gott übergeben konnten oder übergeben haben. Aber so ziemlich allen, vermute ich, dürfte eins gemeinsam sein. Mit der Übergabe des Lebens an Jesus Christus, meines Lebens, deines Lebens, war die Hoffnung da, der feste Glaube und eine frohe Erwartung für die Zukunft. Mein Leben sollte von jetzt an schöner, besser und erfüllter werden. Und ich vermute auch, Die meisten können mir zustimmen, es wurde es auch. Man spürte die Kraft Gottes in einem. Neue Wege taten sich auf. Voller Mut und Zuversicht lag der Weg mit Gott vor uns. So habe ich es seinerzeit gespürt, als ich mein Leben Jesus übergeben habe und die ersten Schritte getan habe. So eine Intensivität, die da war, ich will nicht sagen, hat es dann nicht mehr gegeben, aber so anhaltend, so kräftig wie da erinnere ich mich heute noch dran. Dann mussten aber viele feststellen von uns, ganz so einfach ist es auf Dauer doch nicht. So manche Laster ließen sich einfach nicht so abschaffen und abschütteln. Manche schöne, unschöne Eigenschaften, die ich hatte, wollten einfach nicht verschwinden. Ich bin sie nicht losgeworden. Und dann kamen doch auch dazu Misserfolge, privat, im Studium, in der Berufslaufbahn. Trotz intensiven Gebetes um all diese Dinge ist so einiges schiefgelaufen. Das eine mit weniger Auswirkung, anderes haben sich über Jahrzehnte dann auch aufgebaut und sind geblieben. Einiges hat mich untröstlich gemacht. Und dann sind da vielleicht auch bei dem einen oder anderen Krankheiten und Behinderungen, die so gar nicht in meine Lebensplanung hineinpassten. Viele von uns, glaube ich, könnten ganz individuell diese Liste ergänzen. In großen und kleinen Dingen. Dabei haben wir doch eben fest darauf gesetzt, dass Gott bei mir alles neu macht. Von Anfang an, für immer. So habe ich es ja zumindest seinerzeit verstanden. Nun gibt es hierbei zwei Gegebenheiten, die zu berücksichtigen sind. Ich habe meistens bestimmt, was bei mir oder mit mir alles neu gemacht werden soll. Und vor allen Dingen, ich habe meistens einen Plan, so bin ich persönlich zumindest gebaut, der so gut ist, dass Gott ihn doch wohl annehmen kann. Und ich habe mich für diesen Plan auch perfekt aufgestellt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Zweitens, Gottes Pläne sind eben nicht unbedingt meine Pläne. Und vor allen Dingen, Gott braucht für seine Pläne keine perfekten Menschen auf dieser Welt. Dieses hat er, unser Vater im Himmel, uns erst für die Ewigkeit zugesagt. Im Gegenteil, Gott kann hier, im Hier und Jetzt, gerade in der Unperfektheit und auch im menschlich empfundenen Leid erst richtig wirken. Siehe, ich mache alles neu, bezieht sich also vom Jetzt bis in die Zukunft. Gegebenenfalls, ich habe es schon erwähnt, auch erst in der Zukunft der Ewigkeit. Die Verheißung, die Hoffnung und der Trost gelten aber jetzt, sofort und unverzüglich, um dieses zwischenzeitlich beflügelte Wort einmal zu benutzen. Kommen wir also jetzt nun zu den bereits von mir angekündigten drei Punkten, die wir mehr oder weniger intensiv beleuchten wollen. Gottes Trost und Hoffnung im Leid. Was ist Leid? Wann leiden wir? Wie wird Leid empfunden? Leid ist so vielfältig, dass man es gar nicht allumfassend und abschließend beschreiben kann. Leid hat so viele Gesichter. Was für den einen schlimmstes und langanwährendes und nicht überwindbares Leid ist, ist für den anderen eine Lappalie und für den kaum die Rede wert. Sucht man nach einer Definition für Leid, ist ein Aspekt fast überall zu finden. Leid ist das Durchleben einer länger andauernden, schmerzhaften Empfindung körperlicher, psychischer und sozialer Situationen. Und eigentlich jeder Betroffene, der in so einem Leid ist, sehnt sich danach, aus dieser Situation herauszukommen. Im Leid fühlst du dich oft alleingelassen. Und es folgt oft die Aussage von anderen, Er, sie ist im Leid versunken. Wie trostlos ist das denn? Wer kann schon deinen Schmerz, dein Leid nachempfinden? Du bist da alleine. Wer ist schon bereit, dein Leid zu teilen und vor allen Dingen auch mitzutragen? Ich meine ernsthaft, nicht die, wenn auch gut gemeinte Floskel. Melde dich, wenn was ist, ich bin bei dir und so weiter und so fort. Das meine ich nicht. Ich meine ernsthaft. Manchmal haben wir ja sogar Wege, uns selbst zu trösten. Da sind wir Menschen anscheinend zunächst perfekt. Mit Schokolade, mit Wein, mit Ablenkung durchs Internet und den vielen sozialen Medien, die wir heute haben. Irgendein Trostpflaster findet fast jeder. Aber wenn wir ehrlich sind, richtig und wirklich getröstet sind wir deshalb noch lange nicht. Spätestens dann, wenn der Internetknopf wieder aus ist, ist die alte Situation wieder da. Aber Pseudotrost oder Vertröstung brauchen wir eben nicht. Wir brauchen in solchen Situationen echten Trost. So wie Paulus ihn seinerzeit erfahren hat. Er war in großer Bedrängnis. Er machte eine bittere Lebenszeit durch. Er ist über die Maßen beschwert. Depressive Phase, Krankheit. Er ist am Ende seiner Kraft, vielleicht am Leben auch etwas verzagt. In so einer Situation erfährt Paulus, wie ihm jemand beisteht. Der Gott, der sogar die Toten auferweckt, wendet sich Paulus zu und trägt ihn durch. Paulus geht nicht unter im Leid der Trostlosigkeit. Er erfährt in lebensbedrohender Lage Gottes auferweckende Kraft und wird von Gott wieder aufgerichtet. Und dann schreibt er Folgendes. Danach schreibt er Folgendes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. 2. Korinther 1, 3 und 4. Wir kennen doch die Redewendung, seid ihr noch ganz bei Trost? Wer das sagt, verzweifelt am Verstand des anderen und kann dessen Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. Das griechische Wort für Trost, Paraklesis, meint aber eigentlich einen Beistand, der herbeigerufen wird. Jesus hat genau das seinen Jüngern versprochen. Wenn er, also Jesus, nicht mehr sichtbar da ist, wird der Heilige Geist kommen als Beistand, als Tröster, der dann bei ihnen ist. Ich will den Vater bitten, also Jesus will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch ist. Johannes 14, 6. So steht Gott uns bei. In ausweglosen Situationen kommt er direkt auf uns zu. Es ist so, was uns verletzt, was uns Not macht, das nimmt uns die Luft zum Atmen. Trost, also die Gegenwart des herbeigerufenen Gottes, lässt uns dagegen aufatmen. Es ist wie eine Erleichterung nach einem richtig tiefen Atemzug. So ist das mit Gott. Er steht uns durch seinen Heiligen Geist bei und gibt uns dadurch wieder Luft zum Atmen. Zum Aushalten, Luft zum Weitermachen. Es ist der Blick auf Jesus und sein Kreuz, der Paulus immer wieder neue Kraft gibt. Es ist der Heilige Geist, der Paulus innerlich anrührt und aufbaut. Und es sind aber auch Freunde, Timotheus und Titus, durch die er spürt, Jesus ist bei mir, gerade jetzt. Das ist kein billiger Trost. Jesus ging für uns den Weg durch tiefstes Leiden. Nur deshalb haben wir einen Gott allen Trostes, weil er in seinem Schmerz, weil er uns seinen Schmerz teilt und mitfühlt und unsere größte Wunde behandelt, den Tod. Und weil wir zu ihm gehören, wird er sich auch im tiefsten Leiden um uns kümmern können, weil er nachvollziehen kann, weil er es wirklich ernst meint, weil er es erfahren hat. In Bedrängnis schenkt Gott uns Trost, in Verzweiflung den notwendigen Mut, in Schwachheit neue Kraft, in der Schuld unvorstellbare Vergebung und im Tod neues Leben. In Gott finden und erhalten wir nicht nur einen kurzfristigen Trost in schwierigsten Ereignissen und Lebenssituationen, sondern in ihm haben wir eine unerschöpfliche Quelle der konstanten Hoffnung für unser Leben. Hoffnung ist kein eigenständiger Kraftakt. Sie hat eine Quelle und die liegt bei Gott selbst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Wirken zu jeder Zeit. Ich werde das etwas kompakter gestalten, aber ich denke nicht minder unwichtig. Die Frage ist doch, ist Gottes Wirken begrenzt? Gibt es eine Schwelle, wo Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter, hier ist Schluss, Michael, hier ist Schluss, du oder du? Da mache ich nicht mehr mit. Oder bindet er sich sogar an unsere Empfindungen und Gefühle, die wir gerade haben, die wir empfinden? Nein, das alles ist nicht so. Das findet nur in unserem Kopf statt. In unserem Kopf grenzen wir Gott ein. In unserem Kopf sind wir nicht bereit, das Grenzenlose Gottes anzuerkennen oder zu sehen. Denn Gott wirkt immer. Auch dann, wenn du ihn nicht mehr siehst oder gerade gar nicht spüren kannst. Er ist da. Halten wir uns doch einmal dieses euch wahrscheinlich bekannte Bild, und weil es ein sehr altes Bild ist, aber noch einmal vor Augen. Du siehst im Sand zwei Fußspuren, die dort entstanden sind. Von zwei, du mit geschlendert und du kannst es sehen. Und dann stolperst du. Du stolperst in dem Sand an Stein und fällst hin und verletzt dich richtig kräftig. Es tut richtig weh. Und dann betrachtest du weiter diese Fußspuren auf dem Bild und dann stellst du fest, da ist nur noch eine Fußspur. Und dann fragst du Gott, warum? Ich bin gestolpert, ich habe mich verletzt, ich konnte nicht mehr und dann ist da nur noch eine Fußspur zu sehen. Wo warst du? Ich habe dich getragen, sagt Gott. Ich habe dich getragen, was regst du dich so auf? Du warst außer Gefahr, dir konnte nichts passieren. Ich habe dich getragen. Das ist Gottes Antwort auf die Frage, wo bist du? Er ist da. Und er muss uns manchmal mehr tragen, als uns eigentlich lieb ist. Im Nachhinein ist mir so manche Situation vielleicht sogar peinlich, wo er mich tragen musste. Wenn du ihn gerade nicht siehst und nicht spürst, dann frage ihn, wo er ist. Rede mit ihm. Bete mit ihm. Er wird dir antworten und du wirst sehen, dass er dich trägt, dass er bei dir ist. Du musst allerdings damit rechnen, dass du auch eine Antwort bekommst, die dir nicht unbedingt gefällt. Dass das eine andere Antwort ist, als du sie gerne hören würdest. Aber es ist deine Antwort für deinen Weg mit Gott. Und dann wirst du sehen, dass er dich trägt. Vielleicht jetzt gerade in diesem Moment. So ist Gott. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, Gottes Weg zur Neuschöpfung. Mit Gott unterwegs zu sein, ist ein ständiger Prozess des Upcyclings. Was ist Upcycling? Von Upcycling spricht man, wenn Abfallprodukte oder andere nicht mehr benutzbare und zu benutzende Stoffe in neue Stoffe verwandelt werden und ein neuwertigeres Produkt entsteht, also daraus aus den alten Stoffen verarbeitet wird. Im Gegensatz zum Downcycling, was wir, glaube ich, eher, also mir war das eher geläufiger, kommt es beim Upcycling zu einer stofflichen Aufwertung und nicht zu einem Wegwerfen und nicht mehr Gebrauchen ab ins Feuer und dann ist es weg. Bei Gott kommt es mit dir, mit mir und mit dir zu einem ständigen, wiederkehrenden Upcycling. Das, was bei dir nicht mehr genutzt werden soll, das wird von Gott abgetrennt und daraus etwas Neues gemacht, etwas Besseres hervorgehoben, ein besseres Produkt vielleicht sogar, um in dieser Wirtschaftssprache einmal zu bleiben. Etwas ganz Neues, überraschend etwas Neues, was auf einmal gebraucht werden kann und wo man sagen kann, wow, das kann man daraus machen. Dieser Prozess kann sehr anstrengend und schmerzhaft und manchmal sogar sehr teuer sein. Aber Gott schafft dabei in und mit dir wieder etwas ganz Neues. Wenn du das für dich erkennen kannst und annimmst, entsteht neues Leben in dir. Und dadurch, ich komme nachher nochmal darauf, wie auch neues Leben in anderen. Es ist die Hoffnung, die Gott uns in solchen Lebensabschnitten gibt. Eben keine Hoffnung der Hoffnungslosen. Es ist eine göttliche Hoffnung der Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Und ich habe das hier ganz bewusst hier stehen lassen. Damit waren wir vorhin. Das ist die Situation. Und dann kann ich aus diesem Topf etwas Neues machen. Der gleiche Topf, bemalt mit Sonne. Upcycling, den hat übrigens meine Enkelin für euch heute gemacht, damit er so schön aussieht. Und so ist Gott. Er macht aus uns etwas Neues. Aus Scherben macht er etwas Neues. Woran wir uns erfreuen, den können wir hinstellen. Da wird jeder sagen, wow, wie schön ist der denn? Das war ein Tontopf. Haben viele zu Hause stehen. Das ist ein individueller Topf. Den hat so keiner, da bin ich mir ganz sicher. Und so ist Gott. Gott möchte, dass du ganz individuell, ganz persönlich für ihn da bist. Dass er dich so formen kann, dass du als individueller Mensch, als individuell Kind Gottes wirken kannst und für andere da sein kannst, dass dich andere daran erfreuen können. Neues Leben, neue Möglichkeiten für andere, für dich und für andere. Fast am Ende der heutigen Predigt möchte ich euch noch etwas vorstellen. Es ist eine, auch denke ich, für vielen relativ bekannte Aufzählung von Menschen, die Gott ganz besonders in ihrer Unvollkommenheit gebraucht hat. Die Herkunft dieser Aufzählung ist nicht so ganz bekannt, ist auch eigentlich nicht wichtig. Es ist auch nur ein Aufzug. Die Liste ist sehr, sehr lang. Aber es ist ein Auszug und ich möchte euch diesen Auszug oder einen Auszug daraus einfach mal vorführen. Nehmt das einfach mal auf. Noah trank zu viel Wein. Abraham musste bis ins hohe Alter auf seine Verheißung warten. Isaak war ein echter Tagträumer. Jakob hat gelogen. Mose stotterte. Gideon war oft von Angst besessen. Elia war sogar selbstmordgefährdet. Jona lief vor Gott weg. Hiob hat alles verloren. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus war ja bekanntlich schon tot gewesen. Vielleicht kannst du dich mit deinem Leben irgendwo dort einreihen, irgendwo ähnlich, genau in dieser Dramatik oder ein bisschen weniger, ist völlig egal. Keiner dieser Kinder Gottes, die ich gerade aufgezählt habe, gedacht, die Liste ist noch viel länger, hat am Ende oder in dieser Situation den Kopf in den Sand gesteckt, hat aufgegeben, gesagt, ich will nicht mehr. Sie haben sich letztendlich, wenn auch manchmal nur noch so ganz eben, so gerade noch, aber sie haben sich Gott zugewandt, ihm vertraut und sind so, und das ist das Entscheidende, zum Segen für andere geworden. Manche für ein ganzes Volk, manche für eine Gruppe, manche für Menschen. Sie sind zum Segen geworden, weil sie sich bei Gott haben, ja, von Gott trösten lassen, aufrichten lassen, neu machen lassen, in ihrer Unperfektheit, in ihrem Scherbenhaufen. Und so haben sie es geschafft, dass Gott sagen kann, oder Gott, ist so, das Wahrheit ist, siehe, ich mache alles neu. Und diese Verheißung, siehe, ich mache alles neu, die gilt für dich, für jeden Einzelnen hier, jetzt hier, ab sofort. Auch wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe es noch nicht so ganz, Gott arbeitet mit dir daran. Er formt, er heilt, er erneuert. Er macht aus Scherben etwas Neues. Er macht aus deinen Scherben, die du vielleicht hast, die bei dir liegen, macht er etwas Neues, etwas Einmaliges, so dass du ganz nah bei Gott bist und dass vor allen Dingen andere durch dich, durch deine Unperfektheit, die du ja hast, aber sehen, du hast Gott und die sehen, was Gott bewirken kann, wie Gott verändert, wie Gott lebendig macht, wie Gott Hoffnung gibt, wie Gott Trost gibt, wie er mit dir neues Leben schafft im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du ihm vertraust, wenn du dich ihm anvertraust, wird er aus deinem Leben ein Gefäß machen, durch das seine Herrlichkeit sichtbar wird. Für dich und für alle. Amen.